Und das muss bei so Weltkonzernen insbesondere dann auch mal schnell eine Software sein, die in allen Ländern funktioniert. Das sind dann auch mal weit über 100. Ja, in allen Ländern funktioniert, auf allen Sprachen umsetzbar ist, die man sich so vorstellen kann. Und natürlich dann auch über diese ganzen Länder hinweg irgendwie miteinander vernetzt werden kann oder zumindest in einem zentralen Punkt wieder zusammenlaufen kann. Und das muss ja dann auch betreut werden von der Software.
Moin aus Hamburg, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Handelsvertreter Heroes Digital Talk. Und wie immer ist mein Name André Kewe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, mein heutiges Thema: vom Marketing über den internationalen Konzern zur eigenen Handelsagentur. Und mein heutiger Gast, der liebe Kevin Martinez, der steht nämlich noch ganz am Anfang seiner Reise als Handelsvertreter. Er hat sich im letzten Jahr erst selbstständig gemacht und genau daher fand ich dieses Gespräch so interessant, weil da hier sitzt jetzt keiner, der schon 30 Jahre irgendwie dabei ist, sondern ein Startup, ein Existenzgründer. Und ich spreche halt mit jemandem über seine Erfahrungen, gerade auch die Unterschiede aus einer Konzernwelt. Da gibt's ganz viele Gemeinsamkeiten, die wir beiden haben. Er war bei UPS, ich war bei der DHL. Ich glaube, das kann man ganz gut relaten. Und dann in die Selbstständigkeit als Einzelunternehmer, als Existenzgründer richtig viel drin. Wie gewinne ich die ersten Vertretungen? Wie gewinnt man die ersten Kunden? Was passiert da eigentlich auch im Kopf? Was ist das für eine Achterbahnfahrt? Wie funktioniert so eine Gründung? Worauf muss ich mich einstellen? Ganz viel Input, gerade auch für Leute, für euch, die sich vielleicht gerade überlegen, ich spiele mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen als Handels-, als Industrievertretung. Von daher, hört rein, Kevin Martinez mit ganz, ganz viel Mehrwert. Wir springen rein, los geht's. So, los geht's, Kevin. Moin, moin.
Moin, André. Grüß dich.
So, endlich hat's geklappt. Endlich sprechen wir miteinander. Seit Jahren bagger ich an dem Kevin rum. Komm in die Aufnahme. Heute, Mitte Juni, sprechen wir. Freut mich. Super.
Das freut mich auch, dass es geklappt hat. Fast ein Jahr.
Fast ein Jahr. Okay, ich übertreibe ein wenig. Aber lass uns mal einsteigen. Die erste Frage ist immer, erzähl mir mal von deinem ersten Tag im Vertrieb im Außendienst.
Vom ersten Tag im Vertrieb im Außendienst? Das erste Tag Vertrieb im Außendienst war bei einem Außendienstler, wenn ich mitgefahren bin, bei einem Kunden, der dann in meinem zukünftigen Gebiet lag.
Ja.
Und das war von daher sehr gut, weil ich war nicht alleine und auch sehr begeisternd, weil es war einfach was anderes, als mit den Kunden natürlich am Telefon zu sprechen. Ich war dann ja später auch viel im Innendienst, Aber das war natürlich so sehr gut. Es war einfach, man hat ein ganz anderes Erlebnis beim Kunden, man sieht direkt, was los ist. Klar, wenn man Leuten gegenüber sitzt an einem Tisch, ne, oder auch schon mal vorher, die am Empfang, im Eingangsbereich, man sieht so, wer läuft da rum und so weiter. Und es war eigentlich sehr gut. Also das war kein, es gibt natürlich auch viele Stories, die sagen, ich bin da überall rausgeflogen oder so. Also von daher, es war terminiert, wir sind dahin und man hat uns herzlich begrüßt, wir haben über vieles gesprochen. Ich muss überlegen, ob wir den Nachhinein auch die Lösung anbieten konnten, die weitergeholfen hat. Ich glaube, da ist es dann auch zum Abschluss gekommen in dem Rahmen. Aber ja, das war meine erste Erfahrung im Außendienst.
Also sehr gut. Und dein Kollege hat dich auch mit zurückgenommen? Ja, hast du ihn nicht so dumm angestellt?
Der hat mich auch mit zurückgenommen, ja, absolut.
Sehr schön. Lieber Kevin, sag doch mal in zwei Sätzen, was machst du heute? Und danach gehen wir mal ausführlich auf deine Vita, auf deine aktuelle Situation ein. Aber in zwei Sätzen, wie bist du aufgestellt?
Ich bin ein Ein-Mann-Unternehmen mit meiner Handelsagentur und bin im Bereich der Medizin- und Gesundheitsprodukte tätig. Und wir zusammen mit meiner Vertretung und meinen Vertretungen, zwei an der Zahl aktuell, vertreiben wir das hauptsächlich an Kliniken und Ärzte.
Wunderbar. Das ist eine Klientel, die wir hier bislang noch nicht so häufig hatten. Deswegen finde ich es total spannend. Einmal, weil es wirklich ein Markt ist, Medizin, Pharma, wo ich hier voll Respekt davor habe, weil so reguliert und alles Mögliche. Mhm. Und, das müssen wir dazu sagen, du hast letztes Jahr gegründet. Ne? Ja. In 2025. Vor siebeneinhalb, acht Monaten. Und das ist für mich hier so das Hauptthema, worauf ich gerne eingehen will. Dass jemand, ich habe ja häufig auch hier Leute, neulich der Stefan Salomon, 30 Jahre irgendwie schon im Vertrieb und irgendwie unterwegs. Heute haben wir die andere Seite mal irgendwie da. Und da würde ich gerne tiefer reingehen. Aber lass uns doch mal ein bisschen sprechen. Du bist in Krefeld. Wie war dein beruflicher Werdegang bislang bis hin zum Konzern? Bis die, vielleicht mal ersten, die ersten Etappen nehmen wir mal.
Ja, die ersten Etappen fingen im schönen Norddeutschland an. Ich bin geborener Hamburger, in Norderstedt aufgewachsen, nördlich von Hamburg, auch sehr schön, also im Speckgürtel. Und bin dann nach meinem Abitur und dem damaligen Zivildienst, den es ja noch gab, bin ich dann erstmal ja weggezogen zum Studium. Im Schwarzwald angefangen zu studieren, dann das Ganze in Flensburg fortgesetzt, also wieder ganz in den Norden.
Okay.
Da hat mir, glaube ich, das war, glaube ich, ein bisschen überkompensiert, weil ich mir irgendwie das Wasser gefehlt hat. Da habe ich gesagt, ich muss Flensburg hin, ja, auch natürlich sehr gut gelegen da alles, 5 Minuten zum Strand, das ist gerade das Sommersemester, das war sehr schön. Und dann hat es mich im Rahmen dessen nach Köln verschlagen und habe dann erstmal in der Marketingagentur gearbeitet. Und da hatte ich schon meine ersten Berührungspunkte mit dem Gesundheitsmarkt. Das war eine Agentur für Klinikmarketing. Und das war, fand ich super interessant. Hatte auch im Studium im Schwerpunkt Krankenhausmanagement und Marketing, wo mich damals alle für verrückt erklärt haben. Sagen, warum machst du Krankenhausmanagement und Marketing? Das passt ja gar nicht zusammen. Wir machen hier alle HR und Controlling und irgendwie war damals schon so ein bisschen meine Denkweise, ja, aber wenn ihr alle HR und Controlling macht oder andere Kombinationen, dann braucht ihr nicht noch einen mehr dafür eigentlich, oder? dann macht das und die sind auch alle auf den Füßen gelandet, glaube ich, von den Leuten, die ich noch kenne. Aber mich hat das irgendwie, ich fand diesen Mix irgendwie gut. Und sehr spannend, vielleicht intuitiv oder unterbewusst damals. Und deswegen hat es mich dann auch in die Agentur nach Köln verschlagen. Auch eine der wenigen Agenturen damals, die überhaupt in diesem Zweig so gearbeitet haben. Das war wahrscheinlich vom Agenturchef auch so eine Sache, wo er in anderen Branchen haben die anderen Unternehmer haben wahrscheinlich auch gesagt, warum machst du eigentlich Marketing für Krankenhäuser und Kliniken? Aber ja, das war so der eine Weg. Und dann hat die Reise dann irgendwann da auch geendet, nach ein paar Jahren, aber es war eine sehr, sehr spannende und intensive Zeit. Und dann bin ich, weil Köln ja auch, sag ich mal, eines der größten Logistik-Hubs am Flughafen hat, bin ich dann über den Weg zu einem der größten Logistikdienstleister der Welt gekommen.
Und es war nicht mein ehemaliger Arbeitgeber DHL, sondern ein anderer mit 3 Buchstaben und braun, ja, UPS. Ja,
genau, ja. Richtig. Mhm. Dann bin ich da zu UPS gekommen, über die Operation am Flughafen Köln-Bonn. Was auch sehr spannend war, diesen Weg zu gehen. Also wirklich, ich hatte erst tausende von Pakete in der Hand, bevor ich dann mit Paketen oder mit der Dienstleistung tatsächlich gearbeitet habe. Und bin dann dort in den Vertrieb gekommen. Hauptsächlich in den Vertriebsinnendienst. Und dann ging die Reise im Konzern los.
Okay.
Fast 9,5 Jahre oder 9,5 Jahre.
Ja, und ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, jetzt irgendwie 2024, 2025, war das auch so der so Bonding-Moment, weil klar, DHL, UPS und Konzernwelt und irgendwie sowas, ja. Da schon viele ähnliche Erfahrungen irgendwie gesammelt. Wie ging es dir da? Wenn man 9 Jahre da ist, ist man eigentlich nicht von Tag 1 unglücklich, muss man ja auch so sagen, weil sonst wäre man nicht 9 Jahre da. Wie war es da?
Nein. Ich würde es auch nach 9,5 Jahren nicht unglücklich nennen.
Ja.
Es ist sehr spannend. Es war der Kontrast für mich zu der Zeit war ja aus einer Agentur mit 12, 15 Mann in einen Konzern zu kommen. Und da ist man erstmal ja ein bisschen überwältigt, weil man natürlich auch schon beim Einstieg durch sehr viele Stationen geht. Ja. Also die HR-Abteilung ist da nicht die Frau Schmidt, die ganzen Mitarbeiter macht, sondern es ist eben, ja, ein Riesenapparat. Und das fand ich sehr spannend. Man hat so viele Teams alleine, die diesen gleichen Aufgabenbereich bearbeiten. Das war ja schon eine ganze Etage sozusagen. Und das ist schon sehr spannend. Das war für mich aber auch aufregend, muss ich ehrlich sagen, weil man eben, ja, einfach Teil dieses Ganzen war. Und UPS, wie wer schon mal insbesondere für einen amerikanischen Konzern gearbeitet hat, der wird's glaube ich wissen oder auch schon mal gelebt haben, aber amerikanische Konzerne sind oder tendieren dazu, diesen amerikanischen Spirit, wie man so schön sagt, auch gerne zu leben oder es zumindest so gut es geht in Deutschland auch umzusetzen. Und das, ich habe damals ein Highschool-Jahr in den USA gehabt, kenne das also von der Highschool und das war auch ein Teil, den ich damals also total gelebt habe. Ja. Dieses so Teil eines zu sein und irgendwie Go Buffaloes war so die,
ja.
Der,
ah, okay, die Buffalo, ja, okay, so cool.
Der, die heißt das Highschool-Team.
Ja.
Und ja, also für mich war das deswegen nicht so ein ganzer Kulturschock, wie für vielleicht manche anderen, wenn man in so einen Konzern reingerät. Ich finde das immer sehr spannend, wenn es in Maßen ist, dann feiere ich das auch. Und das war so, von daher habe ich mich da eigentlich direkt zu Hause gefühlt.
Ja. Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Weil gerade klar mit den Amis, das ist Zusammengehörigkeit, das ist competitive, du willst nach vorne gehen, gerade im Vertrieb, so, das ist nicht immer nur Kuschelkurs, das ist ja auch so, klar, ne? Das ist eben auch die Mentalität, die Kultur. Ich mag es auch sehr gerne, muss ich sagen. Nicht jeder in Deutschland steht da drauf, ist auch nicht immer ganz kompatibel, aber es gibt auch einen Grund, warum die auch so stark sind, auch global, muss man ja auch eben sagen. Von daher, na okay, spannend. Und dann war es verschiedene Stationen über den Vertriebsindienst. Man bleibt ja im Konzern nicht immer auf der einen Position, irgendwie über fast eine Dekade.
Genau. Dann war es von dem Vertriebsindienst für das Kerngeschäft von UPS, also die Paketdienstleistung, ging es dann zu einem Tochterunternehmen, die sich mit der Versicherungsseite der Logistik beschäftigt hat. Und dann bin ich quasi über den Versicherungsvertrieb für Transportdienstleistungen auch da dann irgendwann weitergekommen und bin dann im Industrial Engineering gelandet. Also sprich, wir haben uns da sehr viel mit Prozessen und mit insbesondere auch mit der Digitalisierung auseinandergesetzt für diese ganzen Prozesse.
Auch sehr spannend, das im Konzern zu machen. Ich hatte eine ähnliche Herausforderung, zwar einen ganzen digitalen Geschäftsbereich neu aufzubauen, wie bei der DHL. Das war super interessant. Das war aber auch sehr herausfordernd, weil gewisse Dinge, dass man nicht mal eben so getan, eine neue Software eben einzuführen und gib mal eben die Kreditkarte und mach mal eben oder so. So einfach ist es ja nicht.
Ne? Das ist immer das Spannende. Und das ist auch, denke ich, ich glaube, jemand, der also jetzt mit dem Hintergrundwissen, das man hat, versteht man manche Sachen auch ganz anders, weil man mal mit anderen Konzernen als Kunde zu tun hat. Ne? Weil man sich denkt so, oh, die haben so viel Geld, können die nicht eine Software einführen, dass der Kundendienstberater jetzt bitte meine Aufträge sehen kann, die ich hier hatte oder dies oder das. Und das ist so gerade dieses Thema. Ja, da sind manche mittelständische Unternehmen wesentlich besser aufgestellt. Das muss man auch sagen, was Software und manche Technik angeht. Aber es liegt halt auch daran, dass so ein Konzern andere Prozesse hat.
Ja, gut. Also du hast Legacy-Systeme, Riesensysteme dahinter. Das sind auch ganz andere Risiken mal irgendwie dahinter. Genau, das zu verstehen, finde ich.
Das muss eben keine Software sein, die bestimmte Sachen gut macht, sondern das muss bei so einem Weltkonzern insbesondere dann auch mal schnell eine Software sein, die in allen Ländern funktioniert. Das sind dann auch mal weit über 100. Ja. In allen Ländern funktioniert, auf allen Sprachen umsetzbar ist, die man sich so vorstellen kann und natürlich dann auch über diese ganzen Länder hinweg irgendwie miteinander vernetzt werden kann oder zumindest in einem zentralen Punkt wieder zusammenlaufen kann. Und das muss ja dann auch betreut werden von der Softwarefirma. Ne? Also die müssen ja dann auch irgendwie einen Support in allen Ländern haben und in allen Sprachen und so weiter oder zumindest auf Englisch. Also das ist schon sehr spannend und aber wie gesagt, ist eine andere Welt, aber man findet sich da so zurecht und das sind, wie gesagt, Dinge, die erlebt man, glaube ich, auch im Mittelstand nicht. Das ist, wird natürlich teilweise auch ad absurdum getrieben dadurch. Das mag man manchmal nicht so glauben, weil man immer denkt, da funktioniert ja alles. Aber es sind eben andere, also die Größenordnung der Herausforderungen ist eine ganz andere.
Sehr schön. Also super Station, das heißt Marketingagentur, sehr dynamisches Umfeld. 12, 15 Leute, Kreation, da passiert halt eben viel. In den Konzernen 10 Jahre, sehr prozessorientiert, groß gearbeitet, amerikanisches Umfeld, go, go, go. Aber warum reden wir heute? Weil heißt ja jetzt hier nicht Konzern-Heroes, sondern heißt ja Handels- und Räder-Heroes. Nächste Stufe, was ist dann passiert?
Nächste Stufe, ich habe dann kurz vor meinem 10-jährigen Jubiläum im Konzern, mir auch überlegt, so ist das, was ich jetzt noch mal bis zur Rente machen möchte. Es war auch, die Geschäftseinheit war auch sehr schnelllebig. Da hat sich auch immer wieder was getan. Sind viele neue Leute gekommen, gegangen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, okay, für mich war es dann ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ist vielleicht möglich, jetzt nochmal was anderes anzugehen. Und bin dann eigentlich zum Thema Handelsvertretung über meinen Schwiegervater gekommen, der das auch schon eine ganze Weile, also seit ja, mehreren Jahrzehnten macht und auch in dem Bereich, ich sag mal, Pharma beziehungsweise Medizinprodukte und Gesundheitsprodukte. Und dann haben wir gesprochen und haben dann beschlossen, ja gut, ich, bevor ich da irgendwie selber was mache oder dann was ganz anderes mache, kann ich das ja erstmal bei ihm machen. Ja. Da kann man schon mal sehen, wie das so funktioniert und was man da so aufbauen kann und so weiter. Kam zu, bei ihm zu einer ganz guten Zeit, weil er sehr, sehr viel zu tun hatte und ich konnte dann da so ein bisschen unterstützen, gucken, ob sich da das eine oder andere noch rechts und links davon dreht und das haben wir dann gemacht und dann kam der Zeitpunkt, an dem es dann hieß, ja, das kann man auch selber mal aufbauen.
Das ist dann schon
ganz identisch, aber ja. Ähnlich.
Nächste Station. Aber lass uns mal kurz dabei bleiben, auch mit dem Schwiegervater, so als Mentor, der liebe Miguel. Ne? Das darf genau. Ich hier, das
Grüße
darf
gehen ich raus.
Sagen. Genau, Grüße gehen raus, wie Özil immer sagt. Sehr schön. Was waren da so? Ich meine, der ist lange halt unterwegs, fest verwurzelt, arbeitet irgendwie stark als Key-Accounter, hast du mir mal erzählt. Also ist da ganz tief irgendwie drin. Was hat er dir so irgendwie mitgegeben und was war auch so die größte Umstellung, wenn du irgendwie, wie gesagt, aus dem Konzern in die, von der größten Einheit in die kleinste Einheit irgendwie reinkommst? So, was ist da im Kopfkino passiert?
Also man hat relativ schnell natürlich, ja, die Umstellung in dieser Größenordnung natürlich gehabt, ne? Klar, da war ich in dem Moment aber auch ganz froh drum, weil so spannend es auch ist, ist es dann auch mal wieder schön, aus so einem sehr festen Prozess wieder rauszukommen. Weil man hat natürlich in diesen Konzernprozessen auch Spielräume, aber die sind sehr begrenzt. Also du hast die Bande beim Bowling ist auf jeden Fall oben, ne?
Ja, schön gesagt.
Das muss man so sagen. In den Strukturen hast du die nicht. Und da kann dann auch so ein Ball halt daneben gehen, wenn man nicht aufpasst. Oder
da ist die Bowlingbahn auch nicht glatt oder so, sondern
nur. Genau, im Zweifel auch noch das, ja. Da ist die auch nicht perfekt gebohnert jeden Tag von einem Team, die dafür zuständig sind, sondern die ist da und ja, so wie sie ist. Ne?
Ehrlich.
Wenn da eine Delle drin ist, dann ist die Delle da drin und dann kann man gucken, wie die da wieder rauskommt oder man lässt es. Das beschreibt es, glaube ich, einfach ganz gut, dass so dieses. Ja, wie gesagt, man hat einfach viel mehr Spielräume, birgt natürlich aber auch viel mehr Risiko. Also man merkt schon, alles, was du hier tust oder nicht tust, hat Auswirkungen. Da ist kein Team irgendwo, die dafür zuständig sind, dir nach einem halben Jahr den Report auf den Tisch zu legen und zu sagen, guck mal hier auf die Zahlen oder guck dir mal lieber das an oder warum machen wir es jetzt so und nicht so? Und dann beraten sich da erstmal 20 Leute drüber über ein halbes Jahr, ob das wirklich gut ist, bevor es gemacht wird. Ja, und das fand ich dann in dem Moment auch sehr aufregend. Und ich glaube, bei ihm, was ich am meisten von ihm halt auch, was mir direkt aufgefallen ist und er mir, ich möchte nicht sagen, was heißt gezeigt hat, aber in dem Moment, weil ich ihn ja auch beim Arbeiten unterstützt habe und gesehen habe, hat man das natürlich, hat er das vorgelebt in dem Moment, ist natürlich das, diese Schnelligkeit manchmal zwischen den, in der Kommunikation. Na, dass manche Sachen dauern ewig, klar, aber es ist immer am besten, wenn man versucht, dies immer voranzutreiben. Das ist im Konzern nicht, oder kannte ich nicht immer so, ne? Weil manchmal hängen Sachen, da weißt du auch, ach komm, da ist jetzt die sind mit anderen Dingen beschäftigt, das Team, dann kümmern wir uns erstmal wieder um dies oder um das. Also man hat schon sehr viele Bälle, die ständig in der Luft gehalten werden wollen. Und es ist auch, glaube ich, schwer zu entscheiden, welchen Ball man jetzt nicht mehr oben halten muss.
Ja.
Also auf Seiten von den Vertretungen, aber auch auf Seiten dann von den Distributionspartnern. Auch wenn da nicht immer sofort dann was zurückkommt, weil die dann wirklich irgendwie erstmal 2 Monate was zu tun haben. Aber eben weil man nicht weiß, ne, geht der Ball ins Aus oder nicht, ist es immer gut, wenn man da schnell dran ist. an den ganzen Sachen.
Sehr gut, also da wart ihr sehr eng, da habt ihr euch aber wahrscheinlich auch sehr gut ergänzt, ne? Weil das kann ich mir gut vorstellen. Das ist eigentlich so, im Team kommen dann alle Fähigkeiten irgendwie ganz gut so zum Tragen, oder?
Ja, absolut. Also wir haben drauf geguckt, ne, wie können wir da im CRM ein bisschen was machen? Gibt es da Möglichkeiten, dass wir irgendwie, welche Zahlen haben wir überhaupt? Kann man da irgendwie so eine Art Reporting aufstellen? Ja, gibt's einfach mal ein bisschen durchleuchtet. Also ich kam ja wirklich gerade aus diesem Bereich, okay, welche Prozesse haben wir nicht?
Ja.
Und wie baut man so einen Prozess auf oder wie bildet man so einen Prozess erstmal ab? Und klar haben wir da erstmal ein bisschen bei ihm geguckt und manche Sachen haben wir gesehen, auch das können wir mal überlegen, ob man das nicht so rum macht oder so rum macht. Auch da hat man dann wieder festgestellt, manchmal ist ja der Grund, warum man manche Dinge macht, nicht, weil man es so möchte, sondern oder weil man es einfach nicht anders weiß, sondern auch weil es weil es so ein bisschen vordiktiert ist.
Ne? Ja.
Da ist man dann wieder ein bisschen fremdgesteuert durch die Vertretung oder durch die Distributionspartner, die sagen, nee, ich kriegst halt immer eine E-Mail von mir. Ne? Ich brauche da nichts, kann nichts ausfüllen oder ich will auch kein Call jeden Monat oder irgendwie sowas, sondern ich schreibe dir, wenn ich was von dir brauche.
Ja.
Ja gut, da muss man dann so einplanen oder auch nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr spannend, weil die Bewegungsfreiheit ist natürlich riesig und nicht begrenzt und man kann in alle Richtungen laufen. Und das war erstmal eine riesen Spielwiese.
Sehr schön. So, und dann ging es aber Schritt in die Selbstständigkeit. So, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Also ich gründe selbst.
Ja.
Das war innerhalb von 2 Minuten alles fertig, oder?
Ja, natürlich. Weiß ja jeder. Da gehst du kurz zum Rathaus und du sagst, hallo, ich bin jetzt selbstständig und sagen die viel Spaß. Und
Nee, und natürlich. Das mit den Steuern lass auch mal, das machen wir mal in 10 Jahren.
Das mit den Steuern ist optional. Wir melden uns, wenn wir was brauchen.
Genau, ja, ehrlich. Erzähl mal, wie ist so die Gründerreise? Jetzt habe ich jemanden hier am Mikro, der das ganz frisch jetzt hinter sich hat. Wie geht's einem damit? Was muss man machen? Was hast du gelernt? Wo bist du auf die Schnauze gefallen? Was lief besser als erwartet vielleicht?
Die Gründerreise war okay. Ich finde, mittlerweile gibt es sehr gute Portale, die darüber informieren, was alles gemacht werden muss mit Checklisten, wo musst du dich anmelden, wo musst du was hinschicken und so weiter und so fort. Dann habe ich natürlich mich aber auch als erstes bei einem Steuerberater von meinem Schwiegervater gemeldet und gesagt, ich gründe, aber ich würde auch gerne irgendwie ein bisschen betreut werden hier. Und ich muss auch ehrlich sagen, es mag Leute geben, die das ohne Steuerberater hinkriegen, weil die vielleicht auch mit dem Thema Steuern ein bisschen schon mehr Kontakt oder Berührungspunkte haben durch andere Unternehmen oder weil die vielleicht auch in der Buchhaltung mal gearbeitet haben. Ich nicht. Und deswegen fand ich es mit Steuerberater ein bisschen besser, dass der zumindest sich um die Anmeldung und so weiter kümmert und beim Finanzamt und da auch das eine oder andere Input geben kann. So, ja, da geben wir das ein. Das fand ich auch gut, weil es einfach gerade in der Gründung, da muss man auch sagen, es gibt immer noch. Der Staat ist ja im Grunde genommen auch nur ein Konzern. Gott, jetzt nicht den Aluhut aufsetzen, aber damit möchte ich nicht sagen. Also in die Richtung müssen wir vielleicht nochmal, ich sag mal so, der Staat hat halt ähnliche, sehr strikte Prozesse wie ein
Vorgaben.
Konzern.
So. Klar, genau.
Er ist kein Konzern, aber er arbeitet wie einer.
Ja.
Und da hat man natürlich immer Formulare, wo Dinge drinstehen, die einfach auf einen nicht zutreffen. Ja, wo du eben nicht bestimmte, oder nicht dein Jahreseinkommen von den letzten 4 Jahren in der Selbstständigkeit eintragen kannst, weil du bist ja erst gerade selbstständig geworden.
Ja. So.
Und das fand ich mit der Hilfe des Steuerberaters ganz gut, weil da kennt sich jemand aus und ich muss auch ehrlich sagen, es ist manchmal auch gar nicht so, auch die Ämter, mit denen ich zu tun hatte, da kann man auch mal sagen, ja, da geben wir jetzt mal so einen Durchschnitt ein. Da muss man jetzt nicht ganz genau sein und so und bei anderen Sachen allerdings dann wieder schon. Und ich glaube, die Kunst da drin liegt einfach zu wissen, wo kannst du so ein bisschen Pi mal Daumen und ja, komm, das können wir nachreichen oder schreib da erstmal hin, müssen wir mal gucken oder wird sich noch ergeben oder wir reichen das nach. Und wo geht das nicht? Also wenn man das weiß, glaube ich, ist es alles sehr einfach. Weil dann ist es auch fair im Grunde genommen. Nur das weißt du halt erstmal nicht, wenn du so diese ganzen Anmeldungen machst und so weiter. Von daher, ja, alle Checklisten abgehakt. Finanzamt angemeldet, Gewerbe angemeldet, Berufsgenossenschaft angemeldet, Versicherung, guckt, was brauchst du da, was kannst du erstmal schieben und was musst du jetzt schon, solltest du jetzt schon haben. Und dann ging das eigentlich auch. Also wenn man sich, das hat natürlich eine Weile Vorbereitung gekostet. Ja. Mhm. Aber ja, die Anmeldung ist dann schon, also es ist auch ein Einzelunternehmen, ist jetzt erstmal keine GmbH oder ähnliches, von daher ist es auch als für Einzelunternehmen natürlich sehr schnell gemacht.
Ja.
Das ging dann ganz gut.
Aber trotzdem, man muss sich halt mit vielen Dingen irgendwie auseinandersetzen für den Start und die Sachen, die du ja jetzt gerade alle erwähnt hast, haben alle noch nichts mit dem eigenen Business zu tun, was du irgendwie machen willst, sondern das ist ja nochmal auf einem völlig anderen Blatt Papier, ist ja nur die Vorbereitung. Okay, da war der Haken dran mit dem Steuerberater, auch Tipp von meiner Seite, wenn Verbindungen da sind, ich mache es selbst auch, wenn ich irgendwas Neues gründe oder so, läuft das auch nur darüber. Ja, dafür bezahlt man was, aber im Endeffekt ist eine Dienstleistung, die man irgendwo in Anspruch nimmt und die einem in vielen Fällen da auch wiederum auch hilft, natürlich, definitiv.
Ja, das stimmt. Ja.
Okay, Setup steht jetzt als Handelsagentur, brauche ich aber erstmal Vertretung. So, wie läuft das Ganze? Wie easy läuft das durch? Oder worauf stößt man da vielleicht auch? Was gibt's da für Herausforderungen?
Worauf stößt man da? Also ich habe natürlich den Entschluss gefasst, das selber zu machen. Ich bin ein bisschen hell mit meiner Kamera. Das scheint
alles gut.
Vorhin nicht. Das tut mir leid, aber da müssen wir.
Das ist so ein bisschen so Jesus, so ein bisschen erleuchtet.
Jesus,
alles gut.
Baby Jesus, ja? So vielleicht geht's. Naja, gut. Ich habe auf einer Veranstaltung, auf einer Messe eine Vertretung kennengelernt und bin mit denen über der Zeit auch immer wieder in Kontakt gewesen. Wir haben da auch das ein oder andere Mal angeleiert, während noch der Zeit bei meinem Schwiegervater. Und mit dem bin ich dann immer wieder ins Gespräch gekommen und die haben, das ist eine Firma aus der Türkei, die haben eine Niederlassung auch hier in Deutschland. Und ja, da hat man sich dann immer mal wieder unterhalten und irgendwann kam es so ein bisschen auf, so ja, wenn ne, ich überlege, so dann doch selber und ja, dann kam man ins Gespräch und haben gesagt, du, pass auf, wir sind in über 60 Ländern im Einsatz, in Deutschland teilweise, aber noch nicht so wirklich und das können wir uns auch vorstellen, also von daher, wenn du dir das vorstellen kannst, ne, dann
ja.
Würden wir den Weg mitgehen? Wie gesagt, die waren jetzt nicht so festgefahren, dass die gesagt haben, so musst du aber schon ein Netzwerk haben, was du 20 Jahre lang aufgebaut hast und so weiter. So haben gesagt, ja, man war sich irgendwie ein, auf einer persönlichen Ebene hat es gepasst. Und dann ging die Reise so los mit denen, dass man gesagt hat, okay, lass uns mal gucken, mit welchen Produkten wir hier anfangen und wie man das am besten machen kann. Und dann haben wir angefangen.
Sehr gut, da war der Anker gesetzt.
Da war der Anker erstmal gesetzt und dann ging es mit einer Vertretung los, ja.
Okay, sehr schön. Aber es gab ja dann auch Gespräche mit weiteren Vertretungen, auch das ist ja immer eine spannende Entwicklung. Ja. Was gibt es da so für Learnings?
Dann gab es auch wieder über andere Kontakte im Netzwerk, auch internationale Kontakte noch, gab es dann so den einen oder anderen Kontakt zu anderen Vertretungen, die aber auch im Ausland saßen. Und da war so ein bisschen so ein Learning, dass es, glaube ich, auch bei den Vertretungen nicht immer klar ist, wenn die ein Auslandsgeschäft machen, was brauchen wir? Wo geht die Reise hin? Bei einer Vertretung hat es einfach vom Profil nicht gepasst. Die wollten sehr viel direkt deutschlandweit in den Einzelhandel und glaube ich, da die brauchten einfach wirklich entweder einen Großhändler oder eine Agentur, die schon 15, 20 Mitarbeiter oder zumindest mehr in ganz Deutschland hat. Da konnte ich jetzt auch nicht unterstützen. Das haben wir dann auch relativ schnell festgestellt. War eigentlich schade, aber gut, das ist manchmal so. Wir sind jetzt auch nicht im Bösen auseinander. Von daher, das war aber auch nicht von Anfang an so. Also ich meine, das erkennt man ja, war im Vorfeld auch klar, dass ich jetzt hier keine Firma mit 20 Mann bin.
Ja.
Mein Mann hat sich ein bisschen unterhalten und dann kam ein Gespräch so, ja, und ne, im Einzelhandel und ja, aber ganz Deutschland und naja, Großhändler wollen wir eigentlich nicht so wirklich dazwischen haben.
Okay.
Also, weil ich hätte gesagt, na, ich kann natürlich an die Großhändler gehen und dann so, ja, aber lieber im Einzelhandel und das alles so selber steuern und ja, gut, dann haben wir einfach gesagt, nee, dann passt das nicht. Also, da müssen die dann auch nochmal, wollten die auch nochmal gucken. Aber ja, und bei der anderen Firma, da war man sich eigentlich, war auch ganz gut im Gespräch. die haben einfach bei sich im Land, und das ist jetzt in dem Fall auch Italien gewesen, glaube ich, ein bisschen andere Voraussetzungen, was die Struktur, die Verkaufsstruktur angeht. Da geht viel über direkt über die Ärzte. Und das ist eine Sache, die hier in Deutschland natürlich nicht unmöglich ist, wenn man es in einer gewissen Weise macht, aber nicht so, wie die sich das vorgestellt haben, dass die Ärzte das Produkt im besten Fall direkt verkaufen oder
oder indirekt dafür werben.
Mit so einem QR-Code und dann kommen die direkt auf den Shop und dann kriegst du noch 10% von Dr. Müller, so, weil du bei Dr. Müller Meier Schmidt oder Frau Dr. Müller Meier Schmidt gekauft hast. Das ist schwierig. Für ein Produkt, was neu auf dem Markt ist,
ja,
das so direkt zu machen, zumal das rechtlich auch nicht so einfach ist, auch für die Ärzte nicht, ja, selbst wenn die wollten, ist natürlich einfach so, dass die können informieren und die können auch Medikamente verschreiben oder auch auf Privatrezept andere Dinge verschreiben. Aber wenn es ein ganz neues Produkt ist und das eben nicht über die Apotheken laufen soll, sondern explizit über Ärzte,
ja,
dann wird es ein bisschen schwierig. Und da hat man sich ein bisschen unterhalten. Dann haben wir noch gesagt, okay, dann gehen wir über andere Netzwerke und bringen das darüber. Und ich habe auch mein Angebot abgegeben. Das hat dann im Hinten raus, gab es dann noch so ein, zwei Verzögerungen, weil ich noch auf einer Messe war und so weiter. Und das hat sich dann so ein bisschen verlaufen auch. Ja. Also, ja, die dann andere Struktur gefunden haben oder bevorzugen oder am Ende des Tages, ja, müssen wir mal schauen. Habe ich auch zu lange gebraucht mit dem Angebot, wer weiß.
Selbstkritisch.
Oder mit dem Vertrag, sagen wir es mal.
Die 18 Seiten, die du dann dahin geschickt hast.
Auf Englisch, geprüft international. Wie sieht es denn aus, so zwischen Deutschland und Italien, immer eine Handelsvertretung? Also klar, für deutsche Verträge gibt es da genug Vorlagen, aber wenn da noch eine Grenze zwischengezogen wird, eine Landesgrenze, dann muss man doch nochmal das ein oder andere irgendwie durchgehen und mal ein bisschen recherchieren. Ich wollte ihn jetzt auch nicht direkt zur Prüfung zum Anwalt geben, weil ich mir dachte, das spare ich mir immer im ersten Lauf, weil so kompliziert war es am Ende des Tages auch nicht. Aber gab es schon noch mal ein paar andere Sachen, weil es halt auch viel, also dann im Endeffekt ein D2C-Geschäft gewesen wäre, auch mit Online-Shop, das ist auch noch mal anders, als wenn du jetzt irgendwo hingehst mit einer physischen Ware und sagst, bitteschön.
Ja.
Ne? Ja,
genau. Aber
wie gesagt, es ist natürlich, ich habe ja meine zwei Vertretungen und von daher, mit dem bin ich auch glücklich. Aber klar, es ist, haben wir ja auch im HVH schon öfter drüber gesprochen und ich glaube auch im letzten Podcast mit dem CDH, ich glaube im Schnitt 5 Vertretungen.
Genau, 4 bis 5.
4 bis 5. Hat man und das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt.
Das ist definitiv der richtige Weg, ja, aber da muss ich halt erstmal hinkommen. So, das ist ja der Punkt. Und du bist im Anfangsstadium deiner Karriere. Du musst also viele Dinge ausprobieren. Du musst reden, du musst genau diese Gespräche führen. Du musst halt auch mal auf die Nase fallen. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, sagt ja auch jeder mit 30 Jahren Erfahrung. Die ersten 2, 3 Jahre ist immer das Härteste, weil genau sowas irgendwie kommt. Du hast ja die beiden Storys, die du gerade hattest, sind ja exemplarisch dafür. Beim ersten gibt es einen Zielgruppenkonflikt. So, ne, an wen gehe ich denn jetzt irgendwie ran? So, ne, ich will direkt zum Consumer, ne, Großhandel irgendwie nicht. Also gibt's da überhaupt erstmal einen Fit dabei zwischen mir als Handelsagentur und meiner Zielgruppe und der Zielgruppe, die erreicht werden soll. Und das zweite ist ja auch exemplarisch, was es häufig gibt, Themen ein bisschen interkulturell. Da möchte ich aus einem auf den großen deutschen Markt, der riesig ist, und unterschätzt vielleicht auch mal gewisse Dinge, ein bisschen regulatorisch und irgendwie funktioniert es anders. Und dass man in der Theorie einen Arzt irgendwie einspannen will, der Lieschen Müller dann auch noch einen QR-Code mitgibt und hier. Aber da sagt ja jeder Deutsche jetzt sofort schon, der das hier hört, sagt, ey, kann ich mir im Leben nicht vorstellen.
Ja,
aber
also ich sag mal so, das ist, wie gesagt, ich bin ja auch noch am Anfang meiner Reise. Ne?
Genau.
Hätte man jetzt 20 Jahre Erfahrung noch, dann ist es vielleicht auch etwas, wo man sagt, du, kann man vielleicht so oder so machen. Ne? Also aber dann auch definitiv. Ich muss da erstmal nach dem gehen, was man so, sag ich mal, in der gröbsten oder in der basisrechtlichen Auslegung hat, ja, regulatorisch, dass man sagt, es ist nicht unbedingt die beste Idee. Und auch, auch vom Vertrieb her ist es halt nicht. Also es ist eine Diskussion, die man erstmal führen muss, auch mit den Ärzten. Und da geht es dann wieder nicht ums Produkt. Das ist das, was ich auch dann vermeiden wollte an der Stelle. Wir hätten eine andere Lösung gefunden, dann, wie gesagt, über andere Netzwerke, wo man dann an die Patientinnen und Patienten rankommt, aber also über andere Kanäle einfach als den Arzt oder die Ärztin. Das hat sich dann am Ende des Tages auch verlaufen.
Ja, das war das Thema Vertretung zu finden. Andere Seite, gibt ja immer noch die andere Seite, die ich brauche. Was ist auf der... Die Kunden. Achso, die braucht man auch. Ja, auch du brauchst vielleicht die.
Vielleicht den einen oder anderen.
Ja, ja. So, wie funktioniert das? In der Regel rufen die einen nicht, gerade am Anfang, nicht immer direkt 10-mal an.
Individuell. Genau, nee, die schreiben E-Mails.
Achso, die schreiben nur E-Mails. Ja. Ja. Genau. Okay, na, wie läuft's?
Mit den Kunden ist es auch sehr spannend, gerade in dem Bereich. Also da geht natürlich viel in meinem Fall geht natürlich viel über Ausprobieren. Wie erreicht man die am besten? Und ich war in Krankenhäusern, ich war in Arztpraxen und habe da relativ schnell festgestellt, dass es vielleicht nicht der effizienteste Weg ist. Und wir haben dann, sind wir dann auf einen Kongress gegangen, und haben darüber quasi die Ärzte einfach im Gespräch gehabt und die Ärztinnen. Und das ist auch der bessere Weg oder der aktuell aus meiner Sicht auch ein sehr guter, ich möchte nicht sagen der beste, weiß ich nicht, vielleicht finden wir noch andere Sachen, aber ein sehr guter Weg, weil einfach da ist man natürlich ja im Rahmen so einer Industrieausstellung auf einem Kongress. Ja, ja. Es ist ein bekanntes Umfeld für jeden Arzt oder jede Ärztin, das ist für die auch alltäglich. Ja, die sind halt auf vielen Kongressen und auf vielen Veranstaltungen. Und da gehört so eine Industrieausstellung natürlich dazu. Und von daher kommt man da sehr gut dann ins Gespräch. Ne? Dass man hat sie da, entweder man spricht dann die Leute an oder die kommen dann auch aus Neugier mal an den Stand. Und da konnten wir dann wirklich die schon ganz gute Kontakte knüpfen und haben darüber dann auch ein paar Kunden gefunden oder finden können. Und wenn man man kann natürlich auch so ins Krankenhaus reinlaufen und darf dann da überall seine Unterlagen hinterlegen. Man kann Glück haben, dass man vielleicht gerade mit einem Arzt sprechen kann. In ein paar Fällen wäre es fast dazu gekommen. Aber da hat dann einfach der, ich sag mal so, mit, soll jetzt nicht negativ klingen, da mussten sich die Ärzte und die Ärztinnen, die da gerade vorbeiliefen, natürlich dann auch um die Patienten kümmern. Also man muss auch dazu sagen, das ist so, die sitzen nicht den ganzen Tag in ihrem Büro und denken sich, oh nee, nicht noch so ein Vertreter.
Ja.
Spare ich mir jetzt, wir gehen lieber nochmal zum Brunch oder haben jetzt nochmal ein Meeting mit 20 Leuten und diskutieren drüber, wie wir in Zukunft was machen. Sondern die sind natürlich auch im Dauereinsatz. Das muss man an der Stelle auch sagen. Die arbeiten viel lange und ich finde es immer schon, ich bin auch immer sehr erstaunt drüber, dass die überhaupt Zeit finden, um sich mit einer Industrie für Sachen auseinanderzusetzen. Das ist natürlich ein Stück weit auch Notwendigkeit, weil auch die brauchen Sachen, ja. Und es kann nicht alles zentral über den Krankenhauseinkauf gehen, weil es ist halt irgendwie auch mehr als der Unternehmensbedarf, nämlich die Produkte. Und da braucht man einfach Ärztinnen und Ärzte, die Entscheidung treffen und sich das mal angucken. Und von daher finde ich es immer sehr gut. Und ist eine Sache, muss ich sagen, die ich aber auch schon aus meiner Agenturzeit damals kannte, weil wir auch viel mit Ärzten und Ärztinnen und Kliniken da zu tun hatten, dass es einfach Multitasking-Talente sind. Ja, also wenn wir einen Workshop haben, der irgendwie 2-3 Stunden geht oder 4 Stunden und da sind Ärzte und Ärztinnen mit dabei, ja, das ist am Anfang irritierend, dass die alle 10 Minuten rauslaufen und ans Handy gehen und wieder rein und so, aber man muss auch ehrlich sagen, am Ende des Tages haben sie dann aber auch erstaunlich viel mitbekommen und so, wenn man mal einen Videocall hat oder einen Termin, dann tatsächlich, dann finde ich es auch immer sehr spannend, weil es so, ja, man plant eine halbe Stunde, das dauert dann aber noch 10 Minuten, weil der Arzt gerade oder die Ärztin noch im OP ist und kommt dann direkt in den Call. Dann klingelt zwischendurch auch 3-mal das Telefon. Man hat dann so 7 Minuten effektive Gesprächszeit und dann kommt schon wieder jemand rein und sagt, wir müssten jetzt aber auch dann weiter. Das ist sehr spannend, aber ist auch eine Erfahrung. Ne, dass man so sagt, okay, eine halbe Stunde Call ist halt nicht eine halbe Stunde Call und vor allem auch manchmal nicht zu den Zeiten, wo man ihn eigentlich gemacht hat. Das war auch jetzt in meinem Fall neu, weil wir vorher auch mit dem Schwiegervater eigentlich viel auf der Distributionsseite waren. Okay. Also Importeure in andere Länder und größere Distributoren, die das dann über ihre Netzwerke an die Ärzte und Ärztinnen und Einrichtungen verkaufen. Von daher ist das für mich auch eine super neue Erfahrung gewesen, die ich, wie gesagt, teilweise schon kannte.
Aber total wichtig, ja, genau dieses Know-how über die Zielgruppe zu haben, wirklich zu wissen, wie die ticken. Das ist ja der ganz wichtige Aspekt dabei, ja. Und das ist ja im Endeffekt später auch das Kapital, genau dieses Verständnis dafür. Mhm. Ein Verständnis dafür auch aufzubauen, zu wissen, wie handle ich das und da trotzdem seinen Weg zu finden. So, darauf kommt es ja an. Aber auch hier, der nächste Grund, warum ich da so meinen Hut vorziehe, das eine ist das ganze Regulatorische in dem Markt, das zweite ist so die Zielgruppe, die, wie du sagst, die haben im Endeffekt eigentlich dann immer ja was Wichtigeres nochmal eigentlich zu tun. Ja, genau. Darfst du nicht persönlich nehmen, sondern das wird jetzt wahrscheinlich wichtiger sein, aber damit muss man irgendwie auch umgehen können.
Okay, sehr schön. Aber ich meine, gut, vielleicht sitzt ja auch der eine oder andere, sieht es jetzt ja auch der ein oder andere Arzt oder Ärztin und sagt, was für Quatsch, das geht doch so und so viel besser, dann bitte anschreiben, anrufen, E-Mail schicken.
Call Kevin.
Ja, also viele Praxen oder Einrichtungen haben manchmal natürlich auch feste Zeiten, zu denen die Industrie kommen darf oder dass man doch mal langfristig oder mittelfristig einen Termin vereinbaren kann. Das ist sicherlich kein Ding der Unmöglichkeit. Aber auch gerade für das Produkt, was wir aktuell haben, ist es halt sehr, sehr kliniklastig. Da muss man eben manchmal gucken. Aus meiner Sicht Kongresse immer ein sehr guter Ort, um tatsächlich dann auch mit den Ärzten und Ärztinnen zu sprechen.
Face-to-face, Begegnung zu schaffen, das zu vertiefen, gerade am Anfang das aufzubauen, glaube ich, total wichtig. Ja. Jetzt muss ich natürlich nochmal fragen, jetzt im letzten Teil so vom Podcast, das ganze Thema Digitalisierung. Jetzt sitzt jemand vor mir, kommt aus einem Konzern, jüngerer Jahrgang, so will ich es mal sagen. Da muss ja alles komplett durchdigitalisiert sein, durchautomatisiert sein. So ist es doch, oder?
Total, ja. Bei mir läuft, ich sitze eigentlich gerade am Strand in Spanien.
Ja, genau.
Das hier ist alles nur KI. Ja. So könnte es laufen, tatsächlich. Und ich glaube, bei manchen ist es vielleicht, gehört das sicherlich auch zum Konzept dazu. Ich habe mir gedacht, es ist für mich eine relativ neue Branche, zumindest in Deutschland. Und es ist jetzt erstmal so mein eigenes, meine erste eigene Selbstständigkeit. Und da möchte ich die Prozesse nicht abgeben. Und ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, vielleicht den Luxus, das tun zu können. Denn bei mir flattern keine 200 E-Mails am Tag rein, weil ich eben noch keine Kunden aus 20 Jahren Arbeit aufgebaut habe. Von daher hat man ein bisschen Zeit, auch mal die Sachen wirklich manuell anzugehen und sich auch mal wirklich zu überlegen, okay, wenn der mir jetzt das schreibt, wie soll ich das jetzt schon schicken? Geht das erst zu Vertretung? Ist das eine Sache, die wir vielleicht, machen wir da einen Call? Ach, probieren wir mal so. Da braucht nicht automatisch eine Termineinladung raus für einen Call in 3 Tagen und schon eine Einladung an die Vertretung mit und so weiter. Das wäre super, wenn, wie gesagt, wirklich die 200 E-Mails am Tag kommen und dann kommt noch sowas. Aber ich bin einfach dabei, jetzt so die Prozesse alle auszuprobieren. Einfach, ne? Also sowohl Absatzkanäle als auch Stammkunden, Kommunikation, Kommunikation mit den Vertretungen, neue Vertretungen finden, alles, was rein, rausgeht, geht aktuell fast manuell. Ich nutze natürlich auch die KI, um Sachen einfach zu verkürzen und dafür ist es natürlich weiterhin super.
Ja.
Brainstorming, Konzepte, Produktrecherchen, Gebietsrecherchen, Planung, also dafür ist es natürlich weiterhin super. Da wäre man natürlich schon so kompliziert mache ich es mir dann auch nicht. Da frage ich dann auch mal die KI, ob in dem Gebiet potenziell Kunden vorhanden sind oder wie es mit dem und dem Produkt in den und den Ländern aussieht und wie sich das auf Deutschland überträgt und wo da Unterschiede oder Gemeinsamkeiten sind. Also das ist klar.
Das ist klar. Und natürlich vorbildlich bist du von Anfang an mit HVH Flow unterwegs, ja, um da eine Struktur zu haben, um da reinzuarbeiten, dem CRM eben. Mhm. Ja.
Genau, das ist also CRM ist wirklich natürlich eine sinnvolle Sache, wenn man die alles an einem Ort hat. die, ne, die Kontakte, die Notizen und so weiter.
Ja.
Ja, das ist auch das Einzige, was man natürlich dazu sagen kann, ist, das Wie ist wechselhaft. Also,
ja.
Das ist das Entscheidende. Nicht das Ob, sondern eher so bei mir ist gerade das Wie. Welche Notizen sind wirklich nach so einem Gespräch für mich eigentlich sinnvoll, noch in 2 Wochen?
Ja.
Also ich tendiere dazu, dann eher mir erstmal analog sehr viele Notizen zu machen und dann weniger zu übertragen.
Ja.
Weil man einfach feststellt, okay, das ist, wird dann auch zu viel. Also wenn du jetzt einen kompletten Gesprächsverläufer hast,
ja,
da gibt es dann vielleicht wichtigere Sachen. Aber auch das muss man irgendwann rausfinden, wenn man dann feststellt, ach, jetzt habe ich wieder einen Termin mit dem Kunden und jetzt weiß ich gar nicht, was war denn mit dem und der Sache letztes Mal, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
Genau, auch das ist ja Teil des Prozesses, das aufzubauen für sich, auch die zu entscheiden, was gehört jetzt ins CRM, was brauche ich eventuell in 6 Monaten, in 12 Monaten noch und was brauche ich halt auch nicht da rein und wie ist meine Arbeitsweise auch damit. Auch jeder arbeitet mit Flow irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Das ist ja auch ganz normal. Ja, ich habe natürlich Möglichkeiten, individuell zu filtern, KI-Möglichkeiten, aber jeder hat einen anderen Angang. Also das ist irgendwie sehr, sehr spannend von der Oberfläche und alles her, wie damit umgeht. Und auch das verstehe ich, das muss ich alles finden erstmal. Das ist ein Prozess, so wie alles andere auch ein Prozess ist. Also ja, aber super cool. Schön, dass du von Anfang an mit dabei bist, auch als Pionier in der ganzen Runde.
Ja, sehr gerne. Also das sind, denke ich, Sachen im Grunde genommen. Ich glaube, das sind diese Gemeinsamkeiten, von denen man sprechen kann. Und da tut sich's auch nicht, ob man in einem Konzern arbeitet, ob man Mittelstand ist, ob man ein Einzelunternehmen hat. Es gibt einfach Sachen, und deswegen lässt sich das ja auch übertragen. Also ich muss jetzt ja nicht bei Null anfangen.
Ja.
Das ist immer das Schöne. Nur ich habe mich bewusst dazu entschlossen, erstmal viel einfach selber zu machen, weil es aus meiner Erfahrung, egal ob es jetzt ein neues Projekt ist, ein neues Produkt, auch da bin ich nicht so festgefahren, dass ich sage, wenn man 20 Jahre Tennisbälle verkauft hat, kann man nur noch Tennisbälle oder bestenfalls Tennisschläger verkaufen. Ne?
Ja.
Ich sage mal das Gegenteil. Ich glaube, ich sage, wenn man 20 Jahre erfolgreich Tennisbälle verkauft hat, dann wird es Zeit, ein Produkt zu suchen, das möglichst viele Gemeinsamkeiten hat im Verkauf von Tennisbällen, wo aber noch keiner drauf gekommen ist.
Ja.
Wo es halt okay, alle noch so verkaufen, als wäre es ein Schuh.
Ja, stimmt.
Und das ist, glaube ich, auch das Spannende an den Industrien. Und ich denke, das merkt man an verschiedenen Handelsvertretern, die ähnliche Produkte haben, wie unterschiedlich die Herangehensweise ist. Manche sind nur auf Messen, manche fahren den ganzen Tag von Industriegebiet zu Industriegebiet. Andere, haben wir auch den einen oder anderen, der das sehr gut macht, sind da fast schon 100% digitalisiert.
Ja.
Und bauen sich digitale Sandboxes, durch die sie dann erstmal Produktszenarien laufen lassen oder wie auch immer es funktioniert, ja. Das ist das Spannende daran. Und ich glaube, dass es da kein Allheilmittel gibt und so versuche ich das auch anzugehen. Ich finde, die Branche ist super spannend, deswegen mache ich sie auch weiter.
Mhm.
Und habe mich noch nicht umentschieden. Möchte auch nicht ausschließen, dass es irgendwann mal eine andere Branche wird, aber ich finde einfach die Idee dahinter spannend, dass man einen Hersteller vertreten kann, der jetzt nicht zu den großen 5, 6, 7 Pharmakonzernen gehört, der sehr gute Produkte hat, die aus der Forschung kommen, die entwickelt werden, und der aber klein genug ist, dass er eben nicht weltweit sagt, ja, wir stellen jetzt noch 4000 Vertriebler ein.
Ja.
Und machen für Milliarden im Jahr Werbungen in 70 Ländern. Sondern da läuft es dann eben anders. Und das ist spannend. Und dennoch sind es Produkte, die, wo man sagt, ich bringe das hier in den Markt. Ich habe mit der Frau Dr. X gesprochen und die benutzt das jetzt. Und das Produkt hilft dann einer Patientin oder einem Patienten beim Gesundwerden. Oder zumindest bei der Behandlung.
Ja.
Das finde ich irgendwie super spannend.
Ja, ist eine geile Mission auch irgendwie dahinter. Das kann ich nachvollziehen. Sag nochmal ganz kurz, Thema HVH. Du als Einzelkämpfer, als Starter in dem Bereich, wo hat dir HVH, wo hat dir das Netzwerk, die Community bislang irgendwie geholfen, Unterstützung gegeben?
Es war am Anfang schon sehr gut, einfach mal zu erfahren. Und ich war ja schon Teil vom HVH vor der Gründung noch.
Als, ja.
Ne? Von daher fand ich das auch immer sehr spannend, einfach zu sehen, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es überhaupt, Handelsvertreter zu sein. So, in welchen Branchen? Ich meine, es lassen sich Tendenzen erkennen, das muss man sagen, wo sehr viel mit Handelsvertretern gearbeitet wird. Aber dann hat man auch wieder Gespräche mit dem einen oder anderen, wo ich mir denke, ich habe ein Gespräch geführt mit einem, da denke ich mir, das ist so ein Produkt, da gehst du jedes Mal am Supermarkt dran vorbei. Und ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wie oder ob wir darüber reden können, aber eigentlich denke ich schon, aber und das gibt, dieses Produkt steht einfach nur in diesem Regal, aber wirklich in jedem Supermarkt in Deutschland, egal wo du bist, weil er irgendwann mal mit seiner Vertretung in dem Land gesagt hat, komm, das holen wir jetzt nach Deutschland, ich habe die Kontakte dafür, ich kenne die Leute, ich mache das schon eine Weile und das Produkt ist gut und lass uns das mal machen. Ein Mensch entscheidet darüber, was hier teilweise in den Supermärkten steht oder auch nicht. Und das finde ich so spannend. Teilweise ist es natürlich vordiktiert, dass Vertretungen sagen, das Produkt müssen wir jetzt hier haben. Aber manchmal sind es auch Handelsvertreter, die natürlich den Markt kennen und die sich sagen, so, ey, du hast dieses Produkt. Entweder weil man die Vertretung schon kennt oder weil man eben sagt, ich kenne dich nicht, aber das Produkt finde ich gut und ne, lass uns mal zusammenarbeiten und ich hole das jetzt hier nach Deutschland und drücke das in mein Netzwerk. Und dann steht es überall. Und das finde ich irgendwie, die Auswirkungen sind enorm in vielen Industrien. Das macht man sich gar nicht mal so bewusst. Es ist nämlich nicht immer das Unternehmen selbst, sondern manche entscheiden sich klug oder aus der Not heraus, wie auch immer, dafür, mit Handelsvertretern zusammenzuarbeiten. Und das ist natürlich eine Sache, die macht sehr spannend. Das lernt man im Netzwerk kennen. Aber natürlich auch Erfahrung. Also viele Gespräche gehabt, wo ich mir denke, okay, das sollte man beachten, das sollte man beachten. Ich sag mal, die Fehler, die 10 Leute vor mir gemacht haben, muss ich jetzt ja nicht auch noch machen.
Ja.
Also mehr Vertretungen aufbauen, nicht nur so 90% vom Umsatz mit einer Vertretung machen und so weiter. Über 20 Jahre, das kann auch 100 Jahre gut gehen. Es kann aber auch schnell vorbei sein.
Ne? Das kann aber auch schnell einmal schief gehen. Ja,
genau. Und das sind einfach so Sachen und dieser Austausch finde ich super, ne? dass man immer Themen hat, die irgendwie alle begeistern. Jetzt ist natürlich das KI-Thema und die Digitalisierung sehr viel, sehr weit. Ja. Und man hat Unterschiede. Also ich fand es, glaube ich, bei einem der ersten Treffen hat mal einer darüber berichtet, dass er einfach versucht, ein bisschen klarer zu werden und er weiß auch nicht und vielleicht ein paar Immobilien noch abstoßen, damit man sich damit nicht drum kümmern muss und dann hat man wieder ein bisschen mehr Zeit. Und das sind dann so Punkte, wo ich mir denke, so nein, tu es nicht. Das ist doch ein Problem, was du haben willst eigentlich. So, aber aus meiner Sicht jetzt, ne, so ein bisschen. Und das ist natürlich auch spannend. Aber man erkennt so natürlich, egal in welcher Phase man gerade ist, ob man das jetzt neu anfängt. Ich habe natürlich ganz, ganz andere Sorgen. Bin aber dann überrascht, dass es natürlich, wenn man da nicht drüber nachdenkt, dass natürlich irgendwann mal passieren kann, dass man wirklich die Sorge hat, dass man sagt, ich habe einfach hier ist einfach zu viel los. Ja, das ist, da muss man mal downsizen.
Ja.
Und das ist, aber Downsizing ist im Moment zum Glück noch nicht mein Problem.
Upsizing. Sehr geil. Lieber Kevin, vielen, vielen Dank. Da war eine Menge drin. Letzte Frage, die ich habe. Du bist in Krefeld, im wunderschönen Krefeld. Sollten die Kollegen mal irgendwie dort unterwegs sein, gib doch mal einen Restaurant-Tipp. Wo sollten wir am besten hingehen?
Ja, wo solltet ihr am besten hingehen? Ich kann in Krefeld das Winehouse empfehlen. Am alten Markt heißt es, glaube ich.
Okay, und ein spezielles Gericht auch noch?
Oh, die haben wechselnde Tageskarten, aber die Gerichte, die da sind, das Fleisch ist in der Regel immer sehr gut und wie der Name schon sagt, lädt es aber auch einfach mal ein, um dort kurz zu verweilen, einen leckeren Kaffee zu trinken oder vielleicht, wenn der Arbeitstag schon vorbei ist, ein Weinchen.
Sehr schön. Also das Winehouse in Krefeld. Wir nehmen es auf die Liste mit auf. Das Winehouse
in Krefeld, ja. Gerade wenn man zum Beispiel in der Messestadt Düsseldorf ist und alle Restaurants proppevoll sind, dann lohnt es sich vielleicht, die halbe Stunde nach Krefeld zu kommen.
Wunderbar. Lieber Kevin, vielen, vielen Dank. Wir beiden sind sowieso in Kontakt. Ich bin gespannt, wo die Reise weiter hingeht. Vielleicht machen wir in ein paar Monaten mal wieder ein Update. Schauen mal, wie das weitergeht, weil das finde ich halt ein bisschen spannend. Wir machen das so wie die Auswanderer bei Vox, weißt du, wie wir begleiten. Conny Reimann, kennst du den noch, der damals in die USA und so gegangen ist? Vielleicht machen wir so ein Format irgendwie mal daraus. Ja,
das wäre spannend.
Ja. Ich lasse mir was einfallen, ja? In dem Sinne.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank und in Hamburg sagt man Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.